Hallo und herzlich willkommen, liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager, zu einer neuen Episode hier im Franchise-Universum-Podcast. Und ja, es kann auch schlimmer kommen. Jetzt sitze ich hier mit zwei Juristen aus dem Hause Busse-Miessen und wir wollen über ein juristisches Thema plaudern, das gerade eben nämlich entstanden ist, als wir die Aufzeichnung mit Andreas Frings, da saß der Nils Willig im Hintergrund und hörte mit und wir haben eine Aufzeichnung gemacht über den Fall in Heidelberg, wo ein Franchise-Nehmer nach 20 Jahren Vertragslaufzeit raus musste aus der Immobilie. Könnt ihr gerne nachhören, falls ihr es nicht gehört habt. Ich packe die Shownotes oder ich packe den Link in die Shownotes und ich freue mich sehr, Nils, Andreas, dass ihr jetzt dabei seid.
Ja, hallo.
Herzlich willkommen.
Hallo Steffen.
Weil sofort eine Diskussion entbrannte über 20 Jahre Vertragslaufzeit. Ist das, ich sag's mal laienhaft, ist das cool oder ist das nicht cool? Anders ausgedrückt, ist es zulässig oder ist es nicht zulässig? Und dann haben wir gesagt, bevor wir jetzt hier weiter diskutieren, machen wir die Mikros mal an.
Und da gilt ja der Grundsatz, zwei Juristen, drei Meinungen.
Ne? Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Da gucken wir mal rein. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und, das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Also der Aufhänger vielleicht, also dieser Franchise-Nehmer, 20 Jahre, musste raus, anderes Thema, warum? Und da erzähltest du, dass du dich mit diesen Vertragslaufzeiten, Nils, gerade beschäftigst und auch in einem Fall drin hängst, wo es um so eine Fragestellung geht, ob 20 Jahre eigentlich zulässig ist als Franchise-Vertragslaufzeit oder ob das vielleicht zu viel ist. Und ein Franchise-Nehmer findet das offenbar zu viel in diesem konkreten Fall und der Franchise-Geber nicht. Wir sagen jetzt natürlich nicht, was das konkret für ein Fall ist, ist völlig klar. Aber so, was ist die Gemengelage und was sind die Rückschlüsse, die du daraus ziehst? Vielleicht auch im Zeitverlauf, wie war es früher und wohin geht die Tendenz gerade? Weil da scheint es irgendwie zu einer Verschiebung zu kommen.
So, nach meiner Wahrnehmung war das bislang nicht so problematisch. Es gab immer schon mal Urteile dazu, die dann ein Problem haben, die da die Unwirksamkeit in so einem Vertrag feststellen, wenn das eine sehr lange Laufzeit ist. Und da ging immer die Tendenz dahin zu sagen, je höher die Anfangsinvestitionen sind, desto mehr sind wir okay damit, dass es auch 20 Jahre Laufzeit gibt. Immer mit dem Gedanken der Amortisierung, also der Franchise-Nehmer soll seine Anfangsinvestitionen rausbekommen und natürlich irgendwie auch Geld mit seinem Betrieb verdienen. Meine Wahrnehmung ist jetzt, dass es zunehmend in Zweifel gezogen wird, wie hoch denn diese Investitionen sein müssen und auch, ob das überhaupt geht. Ich kann aber jetzt nicht sagen, ob das jetzt nur ist, weil bei mir Fälle davon auf den Tisch landen oder ob das ein allgemeines Thema ist. Jedenfalls habe ich nur jetzt gerade, als wir darüber gesprochen haben, über Subway, gedacht, auch wieder so ein Fall, relativ lange Laufzeit, springt einem sofort ins Auge, ob das auch ein Thema war.
Aus Sicht der Franchise-Nehmer ist das ja so ein, okay, ich muss mich für echt lange Zeit festlegen. Ne? Das ist ja so das, was sie dann stören kann, wenn sie nach 10 Jahren raus wollen. Aber Andreas, es gibt auch den Aspekt der Sicherheit.
Ne? Genau, absolut. Denn der ursprüngliche Gedanke ist ja, das, was Nils auch gesagt hat, diese Überlegung der Amortisation. Das bedeutet ja, je länger die Vertragslaufzeit ist, desto besser für den Franchise-Nehmer, weil er Gelegenheit hat oder Sicherheit hat, dass er eben seine Investitionen auch wieder rausholt mit dem Standort. Wenn ich jetzt wahnsinnige Anfangsinvestitionen habe und nur 5 Jahre Vertragslaufzeit, dann laufe ich ja in die Gefahr, dass mein Vertrag endet, bevor sich das Ganze für mich als Franchise-Nehmer gelohnt hat. Ne? Das heißt, die ganze Diskussion nimmt irgendwo ihren Ausgang ja erstmal bei der Frage Investitionsschutz für den Franchise-Nehmer. Gleichzeitig ist das Ganze, also wir diskutieren das dann ja regelmäßig als unangemessene Benachteiligung, ne? Also im Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen oder teilweise sogar Sittenwidrigkeit. Aber also es geht ja darum, zwei selbstständige Unternehmer dürfen das nicht vereinbaren. Ne? Das muss man sich ja immer vergegenwärtigen, wenn wir jetzt hier darüber diskutieren. Die Rechtsprechung sagt, das geht nicht. Das bedeutet ja, zwei Personen, die sich gegenüberstehen, in die Augen schauen und sagen, okay, 20 Jahre, dass dann das Gericht ankommt und sagt, ihr habt das zwar beide gewollt, aber es benachteiligt eine Vertragspartei so sehr, dass ihr das nicht vereinbaren dürft, selbst wenn ihr wollt. Ne? Das ist ja die Ausgangslage des Ganzen.
Genau, und da ist ja auch, da ist eben so ein bisschen auffällig, dass es, dass das immer aus der Sichtweise eher des Franchise-Nehmers angeschaut wird, wo man sagt, ah, der Franchise-Geber will den so lange binden, um, um möglichst viel Geld mit dem zu verdienen. Oftmals ist eigentlich das Gegenteil richtig. Man will dem Franchise-Nehmer die Möglichkeit geben, damit Geld zu verdienen mit seinem.
Möglichst viel Geld zu verdienen. Ne?
Ja, und ja. Das ist ja wirklich, beide Male wird mit den Interessen des Franchise-Nehmers argumentiert. Ne? Also mache ich die Vertragslaufzeit zu kurz in diesen Fällen, wird mit den Interessen des Franchise-Nehmers argumentiert. Und mache ich sie zu lang, heißt es auch wieder, ich binde ihn zu lange. Ne? Und es ist ja wirklich so, dass dann das Gericht zu der Überzeugung kommen muss, ich muss jetzt den Franchise-Nehmer davor schützen, Verträge zu schließen. Und zwar in dem Sinne, dass ich sage, ihr dürft es schlichtweg nicht. Ne? Also ihr könnt machen, was ihr wollt. Also vielleicht kann man irgendwie mit einer individualvertraglichen Regelung
arbeiten. Genau, das wollte ich jetzt auch nochmal kurz sagen, dass man halt sagt, ja, das ist die Standardlösung quasi in dem Franchise-Vertrag. Wenn der immer 20 Jahre vorsieht, dann ist man halt schnell in dieser AGB-Kontrolle drin und dann halt auch vielleicht relativ schnell bei der Unangemessenheit.
Was heißt das, AGB-Kontrolle drin?
Na genau, weil der Franchise-Vertrag wird von der Rechtsprechung schon immer als allgemeine Geschäftsbedingungen gesehen, die halt vom Franchise-Geber gestellt werden, also Standardklauseln, die er mit allen schließt.
Im Sinne der Einheitlichkeit, ne?
So ist es, genau. Und die dann aber eben auch an diesem Maßstab der AGB-Regelungen aus dem Gesetz gemessen werden. So wie das auch ist, wenn ich im Online-Shop was bestelle oder wenn ich einen Fitnessstudio-Vertrag abschließe. Und diese Regelungen müssen auch von dem Franchise-Vertrag eingehalten werden. Und da kommt man natürlich dann nicht mit hin, wenn man jetzt sagt, ja, in dem Fall war das jetzt so, wenn das immer vereinbart wird. Man kommt aber vielleicht raus aus dieser Kontrolle, wenn man sagt, ja, wir haben da ernsthaft drüber verhandelt und können das hinterher auch am besten noch belegen, dass wir das gemacht haben. Dann kommt man nämlich doch vielleicht raus aus dieser 20 Jahre Diskussion. Das hilft einem natürlich nichts gegen die Sittenwidrigkeit.
Der Gesetzgeber hat für allgemeine Geschäftsbedingungen, also für Standardvertragsklauseln, so könnte man das nennen, hat er im Prinzip einen Rahmen geschaffen, wo er sagt, über diesen Rahmen darf ich nicht hinausgehen. Also ich kann keine Vereinbarungen treffen in allgemeinen Geschäftsbedingungen, die über diesen Rahmen hinausgehen. Ne? Und das ist im Online, also Verbraucherverkauf oder so, ist der Rahmen nochmal etwas enger. Wobei die Tendenz dazu geht, also da gibt es so einen Katalog von Klauseln, die verboten sind, wenn man das so sagen will. Und die Tendenz geht im Prinzip dahin, dass man sagt, unter Unternehmern gilt im Prinzip genau das Gleiche. Ne? Also es ist einfach ein hoheitlicher Eingriff letztlich, dass man sagt, die Vertragspartei, die nicht über die Bedingungen des Vertrages verhandelt, weil der Franchise-Nehmer kann ja nicht hingehen, im Regelfall jedenfalls nicht, und sagen, ich würde gerne hier über diese Vertragsklausel nochmal diskutieren, können wir das und das nicht anders machen. Ja, das heißt, diese Partei, die einfach die Bedingungen vorgesetzt bekommt, die ist in einer Weise schutzwürdig, dass man sagt, bestimmte Dinge kannst du mit dem nicht vereinbaren. Und wir sind schon dann in allgemeinen Geschäftsbedingungen, wenn das für 2, 3 Fälle vorformuliert ist. Das heißt, im Franchising bin ich immer in allgemeinen Geschäftsbedingungen, weil mir geht es ja gerade darum, ein System in vielfacher Weise anzuwenden.
Und es entsteht ja Kraut und Rüben, wenn ich mit dem Franchise-Partner individuell was vereinbare. Ne? Also das ist ja wirklich so, dass wenn ich als angehender Franchise-Nehmer da jetzt sitze, den Vertrag vorgelegt bekomme, ich unbedingt gerne diese Marke nutzen möchte, das Produkt nutzen möchte. Also ich bin irgendwie emotional schon voll drin. Aber ich muss diesen Vertrag halt so schlucken, wie er ist, weil der Franchise-Geber kein Interesse hat auf das Chaos. Der Franchise-Nehmer darf das und der Franchise-Nehmer darf das. Und dann zeigen die mit dem Finger aufeinander.
Ja, genau. Und es funktioniert ja teilweise auch nicht. Also die Verträge müssen ja aufeinander abgestimmt sein. Ne? Ja. Und auch da ist es natürlich unerlässlich. Ne? Deswegen, wir haben eigentlich immer allgemeine Geschäftsbedingungen. Und die unterliegen dann einer relativ strengen Kontrolle. In dem Sinne, dass man sagt, egal was ihr wirklich wollt, ihr dürft das nicht vereinbaren. Ne? Das ist,
weil es gekoppelt ist an so eine Art friss oder stirb. Ne? Also friss den Vertrag, wie er ist, oder lass es bleiben, unterschreib nicht. Dazwischen gibt es nichts.
Genau.
Und wenn du in dieser friss oder stirb Abhängigkeit bist, gibt es einfach Paragraphen, die man so besser nicht schreibt.
Genau, also da gibt es dann einfach Grenzen, was man vereinbaren kann und was man nicht vereinbaren kann. Und da gilt halt immer, die Formel ist dann so, vor allen Dingen Transparenz und Unangemessenheit, was natürlich beides sehr weiche Begriffe sind. Aber letztlich gibt es dann immer so Fallgruppen, wo von den gesetzlichen Grundregelungen abgewichen wird. Wobei auch da muss man sagen, im Franchising, wir haben schon mal drüber gesprochen, es gibt kein Franchise-Gesetz. Das heißt, die Frage, weiche ich denn wirklich von gesetzlichen Grundregeln ab, ist dann auch immer, da muss man dann irgendwie drüber hinwegkommen, wenn man zur Unangemessenheit der Klausel kommen will.
Allenfalls von einer Ansammlung von Urteilen, von denen ich abweiche, oder?
Ja, so wird teilweise argumentiert, ist aber, wenn man sich den Wortlaut des Gesetzes anschaut, nicht ganz richtig, weil da geht es tatsächlich darum, dass es eine gesetzliche Grundregelung gibt und ich weiche von der ab. Das ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt erst in die Inhaltskontrolle komme. Darüber würde ich aber, also ist meine Beobachtung, geht man hinweg und es findet wirklich eine sehr strenge Kontrolle dann statt, was ja eigentlich erstaunlich ist, finde ich immer wieder, weil eigentlich gilt ja Vertragsfreiheit.
Und insbesondere zwischen Unternehmern würde man eigentlich vermuten. Ne? Also noch einen Satz vielleicht dazu, die Gerichte gehen dann üblicherweise hin und sagen, wir nehmen die Kündigungsvorschriften aus dem Handelsvertreterrecht, wenden wir dann an, also wenn die sagen, diese 20-jährige Laufzeit ist unangemessen lang, also gilt die Klausel nicht. Also wenden wir dann alternativ die Handelsvertreterregelungen an. Und da hat der Gesetzgeber im HGB halt so einen Katalog aufgestellt. Je nach Vertragslaufzeit gelten dann bestimmte Kündigungsfristen, so wie man das auch aus dem Arbeitsrecht kennt. Dann ist man halt relativ schnell bei einer so Kündigungsfrist von, ich glaube, bei einer Vertragslaufzeit von über 5 Jahren bei 6 Monaten. Da kommt man dann auch relativ schnell wieder aus so einem Vertrag raus.
Was natürlich schwierig ist, weil der große Unterschied ist ja, der Handelsvertreter investiert am Anfang nicht.
Ne? Üblicherweise nicht, ja.
Nicht genau. In dem Umfang.
Das ist,
ne?
Das ist richtig, ja.
Der Handelsvertreter hat einen Anspruch darauf, dass ihm die Werbematerialien und alles, was er unbedingt benötigt für die Vermittlung von Geschäften, dass er das unentgeltlich zur Verfügung gestellt bekommt. Da habe ich natürlich eine ganz andere Abwägung bei der Frage, wie lang kann denn so ein Vertrag sein, wie lang bindet der mich auch?
Also 20 Jahre wird es da wahrscheinlich nicht geben, oder?
Nee, ich glaube, das maximal ist 5 Jahre und alles, was darüber hinaus ist, kann dann auch gekündigt werden.
Genau, also Handelsvertreterverträge werden üblicherweise auch nicht auf eine feste Laufzeit abgeschlossen, sondern eher auf unbestimmte Zeit, eben mit der Folge, dass sich die Kündigungsfrist dann immer verlängert, so ähnlich wie es auch im Wohnraummietrecht ist. Also.
Dann lass uns doch gerade nochmal auf die Investitionssumme gucken. Also wenn ich euch richtig verstehe, kann man auf einem Niveau von einem, ich sag mal, McDonald's-Restaurant, ich muss investieren 2 Millionen, 3 Millionen, um so ein Restaurant aufzubauen, kann man eher damit argumentieren, okay, 20 Jahre ist in Ordnung, um das Geld wieder reinzukriegen und on top was damit zu verdienen. Das schützt den Franchise-Nehmer, wäre dann die Argumentation aus Franchise-Geber-Sicht. Wenn ich ein Konzept habe, wo ich vielleicht 20.000, 50.000, 100.000 investieren muss, nur dann wird es schwierig zu argumentieren, 20 Jahre Vertragslaufzeit, dann muss ich mit weniger rechnen oder kann es Argumente geben, die dagegen sprechen?
So würde ich, wie du es gerade gesagt hast, so würde ich auch die Rechtsprechung bislang sehen. Es gibt nicht so viele Urteile zu dieser Frage. Es war jetzt ja nur so eine persönliche Wahrnehmung, dass das jetzt wieder aktueller wird. Also vielleicht kommt dann da auch zukünftig ein bisschen mehr von der Rechtsprechung, woran man sich orientieren kann. Die Urteile, die es dazu gibt, genau, die sprechen ganz klar so, wie du es gerade gesagt hast. Wir hatten gerade noch so ein bisschen darüber diskutiert hier im Vorhinein, was ist, wenn man hohe Anfangsinvestitionen hat, aber gegebenenfalls auch sehr schnell die wieder drin hat. Spricht das dann vielleicht auch für eine kürzere Laufzeit, weil man dann sagt, ja, ich habe zwar 3 Millionen investiert, aber nach 5 Jahren habe ich das eigentlich wieder raus. Es gibt solche Franchise-Systeme im Übrigen, die auch relativ hohe Anfangsinvestitionen erfordern und dennoch schnell zu einer Amortisierung führen. Nach meiner Wahrnehmung gibt es dazu bislang das so nicht.
Nee, das würde ich auch so sehen, aber wahrscheinlich muss man da damit rechnen, dass dann wieder strenger drauf geschaut wird und gesagt wird, dass rechtfertigt sozusagen den Franchise-Nehmer oder der Franchise-Nehmerschutz rechtfertigt da nicht eine Laufzeit von so langer Zeit. Und ja, es bedeutet ja im Umkehrschluss auch, ich muss immer ein Interesse an dieser Vertragslaufzeit nachweisen. Und also so interpretiere ich das jedenfalls. Also ich habe keine Vertragsfreiheit, sondern ich darf nur das vereinbaren, was sozusagen auf irgendeiner Weise noch gerade angemessen ist, was die Bewegungsfreiheit des Franchise-Nehmers angeht. Und das kann natürlich bei Systemen mit kleineren Anfangsinvestitionen auch einen Riesenfass öffnen.
Das klingt auf jeden Fall alles ziemlich schwammig, ne? Wenn ich mich jetzt in den Franchise-Geber, gerade ein junger Franchise-Geber, der jetzt gerade startet, also ein Unternehmer, erfolgreiches Konzept und so weiter, und der überlegt jetzt, wie mache ich mir meine Franchise-Verträge? Wenn der uns so zuhört, dann wird er jetzt immer noch mit einem Fragezeichen rausgehen, dann wird er seine Investitionen nehmen, kommt vielleicht auf, sagen wir mal 700.000 Gesamtinvestition und wird sich jetzt fragen, ist das jetzt ein Fall für 5 Jahre, für 10 Jahre, 15 oder 20? Was könnt ihr denn so jemandem raten? Weil ganz sicher ist es nirgendwo von irgendeinem Richter mal festgelegt worden, bei mehr als so und so viel Investition und mehr als so und so viele Jahre Amortisierung, danke, das war das Wort, das mir gerade fehlte, dann ist eine 20 Jahre Laufzeit zulässig. Das gibt's
ja, zumal
ja nicht.
Du kannst es ja nicht vorhersehen, ne? Also du weißt ja nicht, es wird exakt so und so lang dauern, ne? Das heißt, man kann ja sowieso nur mit einer Prognose da an der Stelle arbeiten.
Und man würde wahrscheinlich sowieso mit einer abstrakten Berechnung da rangehen müssen, weil die AGB-Kontrolle ist ja nun mal nicht jetzt konkret auf deinen individuellen Fall ausgelegt. Also es ist, das macht's alles sehr schwierig. Über 20 Jahre geht wohl nicht. Das ist war, glaube ich, auch bislang in Deutschland immer einhellige Meinung. 5 Jahre ist kein Problem. 10 Jahre nach meiner Wahrnehmung bislang nie angezweifelt worden.
Gibt es auch oft. Also das sehe ich in unserer Datenbank. Genau. 10 Jahre.
5 oder 10 Jahre sind die beiden häufig.
Das wär so der Standardfall. Und dann ist eigentlich dann ab 10, muss man sagen, man kann es nicht ganz genau vorher sagen, wie ein Gericht entscheiden würde. Man kann wohl sagen, je höher meine Anfangsinvestitionen sind, je länger die Amortisierung dauert, desto eher wird ein Gericht auch die längere Laufzeit akzeptieren. Das ist natürlich unbefriedigend.
Genau, ja. Man könnte noch so als Mittelweg wählen, dass man sagt, wir geben dem Franchise-Nehmer eine Verlängerungsoption. Das heißt, der Franchise-Nehmer kann sagen, ich möchte nochmal 5 Jahre, nochmal 10 Jahre, was auch immer haben, sozusagen einseitig ausgestaltet. Wenn man das wirklich ernst nimmt mit diesem Investitionsschutz, dass man eben sagen kann, wir binden dich nicht länger als notwendig, ne? Also deine Bewegungsfreiheit wird nicht eingeschränkt, aber wenn es läuft oder wenn du das Gefühl hast, du brauchst noch mehr Zeit, du möchtest noch mehr Zeit, dann hast du die Möglichkeit zu verlängern.
Und wir verpflichten uns hier, die Verlängerung möglich zu machen.
Genau, gekoppelt an bestimmte Voraussetzungen, gegebenenfalls, dass du irgendwie dich bisher vertragskonform gehalten hast.
Das ist doch ein ganz cleveres Konstrukt, was wir genau da gerade rausholen,
ja,
oder?
Ja,
weil das ist, also da kann ja keiner dir sagen, okay, du willst als Franchise-Geber das einseitig zu deinem Vorteil gerade hier irgendwie schmieden.
Ja, das Problem ist nur, vielleicht will ich ja als Franchise-Geber das zu meinem Vorteil schmieden. Ja, also das ist ja schon auch das Argument.
Das ist ja, was die Rechtsprechung versucht zu unterbinden. Ne? Also das ist
so ein Ärger.
Das ist natürlich, genau.
Wobei ich auch da immer, das haben wir, glaube ich, auch hier im Podcast schon mal besprochen, ich sage immer, Vertragslaufzeit ist kein Mittel zur Franchise-Nehmerbindung. Ne? Also es ist einfach auch eine schlechte Idee zu sagen, ich will 10 Jahre Vertragslaufzeit, damit er mir nicht abhaut.
Da habe ich 10 Jahre Ärger im Zweifel.
Ich habe im Zweifel 10 Jahre Ärger, genau. Ich schaffe mir dadurch ja keinen zufriedenen Franchise-Partner und ich brauche so oder so. Also irgendwann endet dieser Vertrag immer. Und ich brauche immer die Idee, wie halte ich den denn in meinem System, selbst wenn der Vertrag mal endet. Weil früher oder später, und wenn es 20 Jahre sind, endet dieser Vertrag ja auch. Wenn die Idee nur ist, ich halte den so lange, bis der Vertrag endet, dann gibt es früher oder später sowieso Ärger. Ne? Das muss man auch immer sagen. Und deswegen ist, glaube ich, so eine Verlängerungsoption kann da schon interessant sein.
Was ich mitnehme noch als Learning von ziemlich am Anfang unseres Gesprächs ist, dass es sich lohnt, mit dem Franchise-Partner darüber zu diskutieren, zu sprechen und es zu belegen, dass wir uns auf eine längere Laufzeit auch geeinigt haben, aus diesen und diesen und diesen Argumenten. Ne? Und wenn man dann schon mal zeigen kann, hey, wir haben uns Gedanken gemacht und wir sind beiderseitig zu dem Entschluss gekommen, das ist jetzt kein total einseitiges Ding, dann könnte mir das zumindest ein bisschen helfen.
Ja, also das würde ich schon sagen, dass es hilft. Ob es die absolute Sicherheit bietet, ist die andere Frage.
Ja, und wenn wir über allgemeine Geschäftsbedingungen sprechen, dann ist es egal. Es sei denn, ich habe es ernsthaft zur Disposition gestellt.
Ich glaube, das meint er.
Ach so, okay. Nee, aber es sind zwei verschiedene Dinge. Ne? Wenn ich dem Partner erkläre, wir machen immer 20 Jahre Vertragslaufzeit, weil wir kalkulieren das so und so, dann spielt das für die AGB-Kontrolle überhaupt keine Rolle. Ne? Das andere ist, wenn ich sage...
du kannst 10 oder 20.
Genau, du kannst 10 oder 20 haben. Was hättest du gerne dazwischen? Auch alles möglich. Dann stelle ich das ernsthaft zur Disposition. Und dann bin ich in einer Individualvereinbarung und habe dann eben dieses AGB-rechtliche Thema nicht.
Okay.
Ne? Das hilft mir. Wobei, ich würde wetten... Es wird dann an die, das hatten wir kurz eben angesprochen, die Sittenwidrigkeit, ne? Also Verträge sind dann oder Vertragsklauseln sind nichtig, wenn sie gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden verstoßen, was man auch immer darunter verstehen mag. Und ich würde wetten, dass man die gleiche Diskussion dann im Rahmen dieser Sittenwidrigkeitsprüfung hat.
Super. Ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass wir darüber jetzt so spontan diskutiert haben. Das war ja ein völlig ungeplantes Thema, aber eine lebhafte Diskussion, die, glaube ich, auch für Franchisegeber ganz interessant ist, darüber nachzudenken, welche Laufzeit haben wir und falls wir die verlängern wollen oder so, dass das auch Folgen haben könnte. Danke für den Überblick. Euch da draußen alles Gute. Bis bald und euch genauso. Ciao.
Danke dir. Tschüss.
Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren Franchise-Partnern. In diesem Sinne macht es gut, bis zur nächsten Episode. Ciao.